Ich möchte gerne zu Beginn noch mal beten. Danke, Herr, dass wir deine Worte haben, die zum Teil schon sehr alt sind, wenn wir in die Bibel hineinschauen, und trotzdem sehen wir immer wieder, dass sie hochaktuell sind, dass sie Bestand haben, dass sie nicht vergehen werden, so wie wir es eben im Lied auch gesungen haben. Möchte ich jetzt bitten, dass du uns offene Ohren schenkst, dass du uns offene Herzen schenkst, dass du zu uns reden kannst heute Morgen. Amen. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Es geht heute weiter mit dem Titusbrief. Am vergangenen Sonntag haben wir von Daniel einiges über Paulus und seine Verbindung zu Titus gehört. Der Titus war durch Paulus ja zum Glauben gekommen, und deshalb und auch durch diese vielen gemeinsamen Dienste, die sie zusammen vollzogen haben, waren die beiden eng miteinander verbunden. Daniel hat uns auch daran erinnert, dass beide Vorbilder im Glauben gewesen sind und dass sie im Glauben immer weiter gewachsen sind. Das war ja auch sein Thema letzten Sonntag. Aufgrund dieser Verbindung konnte, wie ich meine, Paulus seinen Mitarbeiter Titus sehr gut einschätzen. Er wusste, für welche Aufgaben er ihn gebrauchen konnte. Und in Korinth konnte man sehen, dass Titus, als er dorthin geschickt wurde von Paulus, dass er da die Aufgabe sehr gut, den Dienst sehr gut ausgeführt hat. Das heißt, Titus war es gewohnt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das ist ja auch nicht, da ist ja auch nicht unbedingt jeder für geeignet. Daniel hat uns auch daran erinnert, in Bezug auf diese schwierigen Situationen, dass er damals mit auf dem Apostelkonzil in Jerusalem gewesen ist, als es ja auch ziemliche Konfrontationen gegeben hat. Und der Titus das so miterlebt hat, wie die Brüder sich da ausgetauscht und mehr oder weniger konstruktiv kritisiert und miteinander gerungen haben, um gute Lösungen zu finden, die gottgemäß waren. Und jetzt wurde der Titus auf der Insel Kreta zurückgelassen, und das war auch eine anspruchsvolle Aufgabe für ihn. Denn die Situation der Menschen, der Christen auf Kreta, die war sehr problematisch. Jetzt weiß ich nicht, was du gerade denkst, aber vielleicht denkst du ja jetzt, was hat diese schwierige Situation der Christen auf Kreta und der Titusbrief mit mir heute zu tun? Ich glaube, dass es hilfreich für uns ist, dass wir diesen Brief haben, und dass es auch hilfreich ist für uns, wenn wir diesen Brief kennen. Denn er zeigt, welche Auswirkungen eine schlechte Gemeindeleitung für die Gemeinde haben kann. Der Brief zeigt auch, wie weltliche Einflüsse in Gemeinden und Familien Schaden anrichten kann. Und der Brief zeigt auch, dass als Folge das christliche Zeugnis nach außen praktisch nicht mehr vorhanden war. Allerdings, und das finde ich sehr ermutigend, bietet der Brief auch eine Lösung an, wie diese schwierigen Umstände sich wieder zum Positiven wenden konnten oder können. Das finde ich sehr mutmachend. Und deshalb meine ich, dass der Titusbrief auch für uns heute etwas zu sagen hat. Wie war die Situation auf Kreta? Das war ja eine ziemlich große Insel. Und die erste Frage stellt man sich vielleicht: Wie sind da überhaupt Gemeinden hingekommen? Wie sind da Gemeinden entstanden? Das lässt sich nicht so ganz genau sagen. Es liegt aber nahe, dass es Juden gegeben hat auf der Insel, auch auf der Insel Kreta, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gereist sind. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Und dass sie nach der Rückkehr mehrere Gemeinden auf der Insel Kreta gegründet haben. Im Titusbrief lesen wir ziemlich am Anfang, dass Paulus den Titus auf Kreta zurückgelassen hat, um das, was noch mangelt, in Ordnung zu bringen. Manchmal finde ich die Ausdrucksweise der Bibel sehr interessant. Das, was noch mangelt, klingt, ja, da gibt es ein paar kleine Probleme, könnte man meinen. Aber das, was noch mangelt, das war hier, hatte hier schon eine ganz ordentliche Dimension. Wenn wir diese Dimension der Aufgabe, die der Titus hatte, verstehen wollen, müssen wir uns zunächst etwas mit der Kultur der Kreter beschäftigen, also beleuchten, wie die Menschen gelebt haben. Kurzer Tipp an die jungen Leute, wenn ihr noch vielleicht in der Schule seid oder zum Teil auch irgendwie studiert oder wie auch immer, da noch im Lernen euch befindet, dann, und ihr findet Geschichte nicht so interessant, dann versucht euch dazu motivieren, da aufzupassen. Ich habe Karten gespielt und irgendwas anderes gemacht im Geschichtsunterricht, leider. Und ich muss mir jetzt alle Dinge, so wie das jetzt hier, diese Hintergründe der Kultur auf Kreta, muss ich mir alles im Nachhinein aneignen. Also man kann das etwas leichter haben, wenn man im Unterricht auch bei Fächern, die einem vielleicht nicht so liegen, aufpasst. Aber das nur als Nebenbemerkung. Wir finden sowohl im Titusbrief als auch in verschiedenen externen Quellen Hinweise darauf, wie das da auf Kreta zugegangen ist. Die Menschen auf Kreta waren bekannt für ihren ausschweifenden Lebensstil. Geprägt hat das vermutlich unter anderem die mythische Vorstellung, dass der Göttervater Zeus, der oberste Gott in der griechischen Mythologie, dass der auf der Insel Kreta geboren wurde. Zeus war bekannt für seine sexuelle Unmoral und für seine Lügen, die er einsetzte, um das, was er bekommen wollte, auch zu bekommen. Dieses Vorbild, in Anführungsstrichen, hat sicherlich auf das Gottesbild der Kreter abgefärbt und es geprägt. Und in ähnlicher Weise hat das sicherlich auch Auswirkungen auf das Gottesbild der Christen gehabt. Dann lesen wir im Titus 1, dass es da auf Kreta einen Prophet gab, den Epimenides, der nicht besonders positiv über seine Landsleute berichtet hat. Der hat nämlich gesagt, was den Lebensstil der Kreta bewirkt oder bedeutet: Die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Also wenn das einer über mich sagen würde, mich würde das jetzt nicht amüsieren. Also ich fände das irgendwie schon stressig oder krass. Also das Denken und Handeln der Kreter war neben diesem ausschweifenden Lebensstil, der auch praktiziert wurde, außerdem von Lüge, von Bosheit und von Faulheit geprägt. Ich musste so denken, wenn wir in unsere Zeit schauen, vielleicht wäre es durchaus auch denkbar, dass man zumindest über einige Menschen in unserer Gesellschaft eine ähnliche Aussage machen könnte. Sexuelle Unmoral ist heute in der Welt auch normal. Lüge oder heute sagt man Fake News, auch das kennen wir zur Genüge. Bosheit oder auch Faulheit, solche Attribute finden wir doch in unserer Gesellschaft heute auch, oder? Jedenfalls hat diese Art zu leben auf Kreta bei den Menschen negative Auswirkungen auch auf die jungen Gemeinden gehabt. Wenn wir uns anschauen, welche Anweisungen Paulus dem Titus in diesem Brief gibt in Bezug auf die Gemeinden, dann kann man daraus drei Problembereiche erkennen. Zum einen gab es ein krasses Versagen in der Führung der Gemeinden. Zum zweiten hatten die Christen durch das sich Anpassen an die kretische Kultur die biblischen Maßstäbe des Evangeliums verlassen. Und zum dritten hatte diese Anpassung als logische Konsequenz auch negative Folgen für das Familienleben der Christen und für das christliche Zeugnis nach außen. Das, was noch mangelt, sollte Titus in Ordnung bringen, habe ich eben gesagt. Also es mangelte nicht nur ein bisschen, sondern nach meinem Verständnis mangelte da ziemlich viel in den Gemeinden. Ich komme da zu dem Versagen der Führung in diesen Gemeinden auf Kreta. In Kapitel 1, Vers 10 und 11 lesen wir: Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Der Text ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, mir ging es jedenfalls am Anfang so. Paulus stellt den aktuellen verantwortlichen Männern kein gutes Zeugnis aus. Sie nutzten nämlich ihren Einfluss, um, wie es das Wort sagt, schändlichen Gewinn, also unredlichen Gewinn zu machen. Sie nutzten ihren Einfluss, um ihre Lehren zu verbreiten. Und damit brachten sie die Häuser, also die Familien, regelrecht durcheinander. Das heißt, die Maßstäbe verschoben sich und die Familien wussten offensichtlich nicht mehr oder waren so beeinflusst, dass sie die Maßstäbe aus dem Wort Gottes, aus dem Evangelium nicht mehr umsetzen konnten oder wollten. Und diese Männer waren keine guten Vorbilder für die Gemeinde, sondern genau das Gegenteil. Im Vers 16 sagt Paulus, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Ich habe da ein paar Worte rot markiert. Also erstens, das ist ja eine heftige Aussage, ne? Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in ihren Werken verleugnen sie ihn. Bei diesen roten Begriffen erkennen wir die drei Eigenschaften wieder, die der kretische Philosoph genannt hat. Sie sagen, sie kennen Gott, ihr Handeln zeigt das Gegenteil. Das ist Lügen, oder? Sie sind verabscheuungswürdig und ungehorsam, also sie tun nicht das, was sie sollen. Das ist böse. Und sie sind zu jedem Werk, guten Werk, untüchtig, also sie sind auch noch faul. Ich fand das interessant, dass Paulus diese Eigenschaften, die der kretische Philosoph gesagt hat, da so mit hineinnimmt und zeigt, wo die Eigenschaften faktisch auch sich zeigen. Diese einflussreichen Männer waren dabei, die Gemeinden regelrecht zu zerstören, weil sie die Christen von den biblischen Maßstäben des Evangeliums wegzogen. Wir müssen uns in diesem Zusammenhang bewusst machen, wir haben alle das ganze Wort Gottes in der Hand. Die Christen damals hatten das, was die vielleicht die Juden, die aus Jerusalem zurückkamen, gelehrt haben. Aber sie haben jetzt nicht das schriftliche Wort gehabt. Und deshalb konnten natürlich diese Maßstäbe auch schneller in Vergessenheit geraten. Ich möchte nochmal zu uns kommen. Haben sich vielleicht in deinem und in meinem Leben auch bereits Denkweisen eingeschlichen, die nicht mehr mit den biblischen Maßstäben zusammenpassen? Kann es sein, dass wir manche Maßstäbe unserer Gesellschaft, die wir ja jeden Tag erleben, bereits mit in unseren Alltag übernommen haben? Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir da versuchen, wachsam zu sein. Nun zu der Frage, wie man denn diese massiven Probleme lösen konnte. Also das Versagen der Gemeindeleitung, das Anpassen der Christen an die kretische Kultur sowie die negativen Folgen in den Familien und Gemeinden. Wie geht Paulus konkret vor? Zunächst fällt in dem Brief mehrfach der Begriff gesund. Paulus spricht in Kapitel 1 von Vers 9 davon, gesund in der Lehre zu sein. Dann spricht er in Vers 13 davon, gesund im Glauben zu sein. Und im Kapitel 2 spricht er davon, gesund in der Liebe und in der Geduld zu sein. Das ist sein Ziel, dass die Gemeinden gerade in diesen Bereichen Lehre, Glauben, Liebe und Geduld wieder gesund werden. Und das war auch der Grund, warum ich das Thema heute so genannt habe, wie eine Gemeinde wieder gesund wird. Der kretische Prophet Epimenides hat ja gesagt, dass die Kreter Lügner sind. Und dann fiel mir ein, als ich diesen Brief so las und darüber nachdachte, dass ich am Anfang des Briefes, nämlich im zweiten Vers, direkt etwas über den Begriff Lüge gelesen hatte. Da sagt Paulus in Vers 2 etwas über Gott, was mich aufhorchen ließ. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott, der nicht lügen kann. Diese Aussage finden wir im Neuen Testament nur einmal. Und das ist hier. Interessant, ne? Die kretische Kultur hatte ganz viel mit Lüge zu tun. Und Paulus stellt am Anfang des Briefes dem Titus vor, Gott ist der, der nicht lügt. Und deshalb betont, weil eben dieser Lebensstil Lügen für die Kreter normal war und sich das auch in die Gemeinden mit hinein gefressen hatte. Deshalb betont Paulus direkt am Anfang, dass Gott der ist, der nicht lügt. Paulus macht hier also direkt deutlich, worauf es bei Gott und bei dem Evangelium ankommt, auf die Wahrheit. Sein Leben als Christ zu gestalten, sollte auf dieser Säule stehen, auf der Wahrheit, nicht auf Lüge. Ich musste nochmal so denken, was ist das ein Gegensatz? Als erste Voraussetzung zum Gesundwerden der Gemeinden beauftragt Paulus seinen Mitarbeiter Titus nun, dass er in jeder Gemeinde Älteste anstellen soll. Und zwar solche, die auf Grundlage der Wahrheit Gottes und der gesunden Lehre stehen. Ich habe so gedacht, bei den vielen Kretern und auch den vielen Christen auf Kreta in den Gemeinden, war das vielleicht gar nicht so leicht für Titus, jetzt Leute zu finden, die diese Voraussetzungen erfüllen und diese Kriterien. Die Eigenschaften, die Älteste auszeichnen sollten und auch heute sollen, in Kapitel 1, Vers 6 bis 9, werden die aufgeführt. Die hat Daniel uns am letzten Sonntag bereits gut erklärt. Am Schluss hatte er uns noch einige Imperative genannt, die Älteste, aber Daniel wies auch da richtig darauf hin, wie ich finde, nämlich letztendlich alle Christen, wir alle umsetzen sollten. Ich möchte die jetzt nicht nochmal alle zitieren. Michael hat sie ja letzte Woche bereits rumgeschickt in der Mail. Aber drei davon, die sich bei mir so ein bisschen fester eingeprägt haben, die möchte ich nochmal gerne nennen. Da war eine Voraussetzung oder Anforderung, sei ein Vorbild. Wir haben gesehen, welches Vorbild die Kreter waren, auch die Verantwortlichen da, die die Gemeinde versucht haben zu führen. Sie waren kein gutes Vorbild. Sei ein Vorbild. Eine zweite Eigenschaft, sei treu. Ist heute auch nicht mehr ganz so üblich. Und dann die dritte Eigenschaft, halte dich an Gottes Wort und nimm es auch als Richtschnur für Korrektur. Ich glaube, eine Lebensweise, die sich auf der Wahrheit und der gesunden Lehre gründet, wenn das die Säulen sind und die gerade auch die eben genannten Anforderungen umsetzt, bietet die Chance für eine positive Veränderung in der Gemeinde und im Alltag. Und zwar damals wie heute. Die Einsetzung von verantwortungsvollen Ältesten war also eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Gemeinden wieder gesund werden konnten. Zum nächsten geht es dann um das Gesundwerden der verschiedenen Generationen in den christlichen Familien und einem guten Miteinander in den Gemeinden. Das können wir in dem zweiten Kapitel lesen. Ich muss zugeben, als ich früher im Titusbrief gelesen habe, da klang gerade das zweite Kapitel für mich sehr positiv. Ich habe jetzt mal versucht, als ich mich da dieses Mal mit beschäftigt habe, zu schauen, wenn ich mir diese Verse durchgucke, was steckt denn dahinter? Was war denn das Motiv, dass Paulus genau diese positiven Dinge formuliert hat? Das bedeutet ja, dass vorher etwas anders gewesen ist. Und da komme ich jetzt gleich drauf. Ich möchte zuerst mal sechs Verse lesen aus dem zweiten Kapitel, die ersten sechs Verse. Da sagt Paulus zu Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, steht übrigens nicht kein Weingenuss, sondern nicht vielem, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Wenn wir jetzt den Text mal so angehen, wie ich das eben gerade versucht habe zu formulieren, nämlich, dass ich mich gefragt habe, was für ein Motiv hatte Paulus für genau diese Art der Formulierung, dann lässt sich für mich aus dem Abschnitt schlussfolgern, dass Alkohol und Trunkenheit und vielleicht noch andere Süchte in den Familien offenbar ebenso normal waren wie Unbesonnenheit, Lieblosigkeit, Ungeduld im Miteinander und so weiter. Das wirft kein gutes Bild auf die Familien, die zur Gemeinde gehören, nicht wahr? Deshalb sollte Titus in Vers 2 die alten Männer darauf hinweisen, dass Nüchternheit oder auch Besonnenheit Merkmale waren, die sie auszeichnen sollten. Das war scheinbar nicht vorhanden. Und die Verse 3 bis 6 zeigen dann zum Beispiel, dass auch die alten Frauen nicht so lebten, wie es gut war. Da sind wir wieder bei dieser Vorbildfunktion. Viele von ihnen, von den alten Frauen, hatten ebenfalls ein Alkoholproblem, verleumdeten andere und liebten eher das Böse als das Gute. Titus sollte sie motivieren, sich mehr so zu verhalten, wie Gott es möchte. Nüchtern, besonnen, gütig, ihren Platz in der Familie einnehmend. Ein gutes Vorbild sein für die junge Generation. Dann steht da auch noch, dass die alten Frauen die jungen Frauen anleiteten oder anleiten sollten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Was ist das denn für eine Aussage? Ist das nicht automatisch so? Die alten Frauen sollten die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben. Ich habe echt noch ein paar Falten mehr auf der Stirn gehabt, als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe. Ich dachte, krass, die jungen Frauen müssen dazu angeleitet werden, ihre Männer und die Kinder zu lieben. Offensichtlich war durch den Einfluss der Kreter, hatten sie offenbar ein Problem mit Treue und Verantwortungsbewusstsein. Die Aufforderung, besonnen zu sein, finden wir interessanterweise bei allen Generationen, bei den alten Männern und Frauen, bei den jungen Frauen und bei den jungen Männern. Letzte Woche habe ich gelernt, das Wort Besonnenheit ist heute eher ein bisschen oldschool. Hat Daniel so ein bisschen darauf hingewiesen. Was bedeutet das überhaupt? Besonnenheit, ich glaube, die meisten können sich schon noch was darunter vorstellen. Das bedeutet zum Beispiel nüchtern oder auch überlegt reagieren. Und dann habe ich so gedacht, Gegensätze hat ja was. Was ist denn Unbesonnenheit? Und da habe ich mal gegoogelt und habe nur ein paar Synonyme gefunden oder mir rausgeschrieben. Fahrlässig ist Unbesonnenheit, gedankenlos, kopflos, leichtfertig, unüberlegt, unvernünftig und so weiter. Wenn das in der Familie gang und gäbe ist, dann gut Nacht. Unbesonnen sein könnte man also vielleicht zusammenfassen, einfach mal drauf loshandeln, ohne zu überlegen. Ich glaube, ihr geht mit mir einig, dass das für Beziehungen nicht besonders hilfreich ist. Wenn es dies aber in allen Generationen gab, und da weist ja der Paulus darauf hin, und der Alkohol noch dazu kam, was wird das Miteinander in den Familien gewesen sein? Man kann es erahnen, dass das sehr problematisch war. Fest steht auf jeden Fall, dass also als Konsequenz es kein anziehendes Bild einer christlichen Familie war. Die kretische Kultur, der Einfluss von außen mit Lüge, Bosheit, Faulheit und Ausschweifung, das war voll auf die christlichen Familien und auf die Gemeinden durchgeschlagen. Und darum, so verstehe ich das, war es Paulus so wichtig, sein Kind Titus damit zu beauftragen, den verschiedenen Generationen zu sagen, wie die gesunde Lehre und damit gesundes Verhalten aussieht. Denn das war die große Chance dafür, dass Familien wieder gesund werden konnten und dass sie dann durch ein verändertes Leben auch wieder ein Zeugnis für ihre ungläubigen Nachbarn werden konnten. Denn das Evangelium von Jesus Christus, das ist für Menschen, die ohne Gott leben, nur dann attraktiv, wenn es authentisch, also glaubwürdig gelebt wird. Und wenn man Glauben im Alltag auch praktisch lebt. Und deshalb erinnert Paulus im Folgenden Titus auch daran, dass er selbst ein gutes Vorbild ist. In allem, so sagt Paulus zu ihm, mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Gute Vorbilder sind damals wie heute für alle Lebensbereiche enorm wichtig. In der Familie, in der Gemeinde, im Beruf, im Alltag, in der Gesellschaft, überall. Leider gibt es in unserer Zeit immer weniger davon. Wenn Titus diese Aussagen, die wir gelesen haben oder angerissen haben, von diesem Brief weitergegeben hätte, er sich aber nicht selbst an die gesunde Lehre halten würde, dann hätten seine Worte vermutlich wenig Aussagekraft. Man kann es auch anders formulieren, wenn hier vorne jemand steht und predigt über die Wichtigkeit des Bibelstudiums und liest selbst aber wenig in der Bibel, dann ist das kein gutes Vorbild und für andere wenig glaubhaft. Oder wenn von hier vorn darauf hingewiesen wird, die Gemeindestunden doch zu besuchen und man ist selbst oft nicht da, dann leidet auch die Vorbildfunktion. Es war also wichtig für Titus, selbst ein gutes Vorbild für die Kreter zu sein, damit das, was er sagte, auch glaubwürdig war und wirklich auf fruchtbaren Boden fallen konnte. Wenn man das jetzt so rückblickend bisher sieht, was ich versucht habe weiterzugeben, dann waren das ja schon ziemlich viele Anweisungen von Paulus. Und deshalb stand für die Christen vielleicht eine Frage im Raum, warum sollten sie sich eigentlich so bemühen, nach der gesunden Lehre zu leben? Diese Frage können wir uns ja heute vielleicht auch stellen. Warum sollten wir uns eigentlich so bemühen, nach der gesunden Lehre zu leben? Und ich glaube, der Paulus war echt ein ganz schlauer Kerl oder hatte wirklich viel Weisheit von Gott. Denn wir finden auch hier im Titusbrief eine Antwort darauf, auf diese Frage. Vielleicht hat Paulus mit so einer Frage gerechnet, nachdem so ein ganzer Aufgabenkatalog gekommen ist. In Vers 11, 12 und 14 lesen wir Folgendes. Da sagt Paulus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Vers 14, Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Paulus bringt hier zum Ausdruck in diesen Versen, ich sage euch deshalb so viele Dinge, die ihr besser tun sollt und andere Dinge, die ihr lassen sollt, auf Grundlage dieser Tatsache, das, was Jesus für dich und für mich und für jeden getan hat. Deshalb dürfen und wollen wir uns bemühen und durften auch damals sich die Christen auf der Insel Kreta bemühen, nicht nach weltlichen Maßstäben zu leben, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, sondern nach den Wertmaßstäben Jesu. Diese Gnade, die jeder Mensch persönlich für sich in Anspruch nehmen darf und sollte, ist die Grundlage des von Paulus vorgestellten dreifachen Ansatzes, damit die Gemeinden gesund werden konnten. Dass die Leiter der Gemeinden durch die gesunde Lehre zu guten Vorbildern wurden. Dass die Christen in der Gemeinde und die christlichen Familien geistlich gesund werden konnten und dass durch das gute Vorbild der dann wieder christlichen gute Vorbild der christlichen Familie ungläubige Nachbarn auf das Evangelium Jesu aufmerksam wurden. diesen dritten Punkt mit dem Vorbild nach außen, den finden wir auch noch im Titusbrief. Von daher ist das schon sehr umfassend. Und ich glaube, Daniel hatte letzte Woche auch schon mal darauf hingewiesen, es macht wirklich Sinn, diese drei kurzen Kapitel mal zu lesen und vielleicht auch aus diesem Aspekt zu betrachten, wie weit habe ich mich auch schon selbst angepasst an die Gesellschaft und die Maßstäbe um mich herum. In den Versen 1 und 2 steht, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber Sanftmut erweisen. Wenn die Christen in der Familie und in der Gemeinde die Wertmaßstäbe Gottes anwenden würden, dann war das eine gute Voraussetzung oder die Voraussetzung dafür, dass sie auch in ihrer Nachbarschaft ein gutes Zeugnis sein konnten, so wie wir es gerade gelesen haben. Am Schluss heißt es hier in Vers 2, dass sie, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Die christlichen Familien sollten sich also nicht von den anderen Menschen abschotten und nur noch in ihrer Glocke leben, sondern sie sollten ihr Christsein glaubhaft leben. Nur so gab es eine Chance, die kretische Kultur wirklich zu verändern. Im Internet habe ich einen Satz dazu gefunden, den ich gern zitieren möchte. Der Originaltext ist von einem Tim Mackey. Ich kenne ihn nicht wirklich, schon mal gar nicht persönlich, aber den Satz fand ich gut. Darum möchte ich den gern mal lesen. Die christliche Botschaft wird für die Kreter dann ansprechend sein, wenn die Christen ganz normal am öffentlichen Leben teilnehmen, wenn ihr Leben und ihre Häuser nach außen hin gleich aussehen, aber bei genauem Hinsehen werden ihre Nachbarn herausfinden, dass Christen nach einem völlig anderen Wertesystem leben, nämlich in der Hingabe an einen völlig anderen Gott, als sie ihn kannten. Ich lese es gerade nochmal, das ist ein bisschen lang, aber dann prägt sich es vielleicht besser ein. Die christliche Botschaft wird für die Kreter dann ansprechend sein, wenn die Christen ganz normal am öffentlichen Leben teilnehmen, wenn ihr Leben und ihre Häuser nach außen hin gleich aussehen, aber bei genauem Hinsehen werden ihre Nachbarn herausfinden, dass Christen nach einem völlig anderen Wertesystem leben, nämlich in der Hingabe an einen völlig anderen Gott. Dieses Wertesystem Gottes gründet auf der Gnade, die in der Person von Jesus Realität wurde. Was für ein Gegensatz zu den Werten, die die Kreter durch ihren Göttervater Zeus bekommen hatten. Und was für krasse Auswirkungen hatte es, je nachdem, nach welchen Maßstäben man sich richtete. Ich komme zum Schluss. Was können wir vom Titusbrief lernen? Als Gemeinde dürfen wir zunächst dankbar sein dafür, dass wir eine gute Gemeindeleitung haben. Weil wir sehen, dass unsere Gemeindeleitung, die Brüder, bemüht sind, die Gemeinde nach der gesunden Lehre zu leiten. Und deshalb ist es auf der anderen Seite genauso wichtig, wie es ja auch immer wieder betont wird, dass wir dranbleiben im Gebet für sie, weil das ist total wichtig und notwendig. Als zweites, auch wir stehen in der Gefahr, unser Denken an die Maßstäbe der Gesellschaft anzupassen. Vielleicht haben wir das in manchen Punkten schon getan. Deshalb sollten und dürfen wir darauf achten, dass unser Denken und Tun mit der gesunden Lehre der Bibel übereinstimmt. Beziehungsweise, dass wir auch bereit sind zur Korrektur. Und als drittes, wir haben die große Möglichkeit, für unsere Mitmenschen ein Zeugnis zu sein, indem wir unser Christsein glaubwürdig leben. Sehen wir das doch mal nicht als so eine mühsame Verpflichtung, sondern als eine Chance, indem wir wirklich versuchen, nach dem Wertesystem der Bibel zu leben, in der Hingabe an einen Gott, den die Menschen um uns herum nicht kennen. Das möchte Gott uns schenken. Amen.